Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Die Energiepreise gehen aktuell durch die Decke und dabei sorgt die Entwicklung beim Gaspreis für Sorgen angesichts des bevorstehenden Winters. Gas ist jetzt etwa 4-mal so teuer wie vor einem Jahr. Das sagt Vladko Knežević, das ist der Chef der Stadtwerke in Cottbus. Sein Problem: Das städtische Unternehmen baut gerade ein neues Gaskraftwerk. Das könnte sich jetzt als Fehler herausstellen. RBB-Reporterin Aline Lepsch hat nachgefragt.
Schon 2019 wurde von den Stadtverordneten beschlossen, das Heizkraftwerk, das mit Kohle betrieben wurde, für 75 Millionen Euro auf Gas umzustellen. Man möchte meinen, dass das bei den Preisen gerade nicht die allerklügste Entscheidung war.
Momentan verstehen wir den Markt selbst nicht. Die Preise, die wir jetzt sehen und vor allem die Bewegung, haben wir noch nie gesehen. Und das scheint auch globales Problem zu sein.
Erklärt Stadtwerke-Chef Vladko Knežević. Laut Felix Müsken vom Fachbereich Energiewirtschaft an der BTU Cottbus-Senftenberg gibt es mehrere Gründe dafür.
Das erste ist die wirtschaftliche Erholung nach Corona, die mit einer steigenden Gasnachfrage einhergeht. Tanker mit Flüssigerdgas liefern im Moment zum Beispiel nach Südostasien, weil da die Preise teilweise sogar noch höher sind als bei uns und fehlen dann natürlich hier in Europa. Der zweite Grund sind niedrigere Gasspeicherfüllstände. Wir haben also im Moment relativ wenig Reserven. Und der dritte Grund sind geringere Lieferungen als in den vergangenen Jahren, zum Beispiel aus Russland.
Ob das an Förderschwierigkeiten oder an politischen Gründen liegt, sei unklar. Doch was bedeutet das jetzt für das fast fertige Werk in Cottbus? Haben Sie auf das falsche Pferd gesetzt?
Nein, definitiv nicht. Das Niveau ändert sich nur. Die Gaskraftwerke leben von dem Spread zwischen der Ausbringung, sprich von dem Strompreis und dem Gaspreis als Einsatz.
Wenn also Gaspreis und Strompreis gleichmäßig steigen, bleibt auch der Gewinn quasi gleich. Das Problem hätten dann eher die Menschen zu Hause.
Die sekundäre Preiserhöhung, zum Beispiel Nahrungsmittel und alles andere, weil am Anfang steht immer die Energie. Es muss etwas erzeugt werden, es muss etwas transportiert werden. Wenn die Energie steigt, steigen auch alle anderen Preise plus die Energie, die man zu Hause braucht.
Diesen Winter ist das Gas definitiv teurer, doch Felix Müsken von der BTU sagt:
Langfristig gehe ich aber von fallenden Preisen aus.
Ein bisschen Hoffnung vom Energieexperten der BTU Cottbus, der Beitrag von Aline Lepsch. Aber derzeit dreht sich nicht nur beim Gas die Preisspirale, sondern auch bei Benzin und Diesel. Viele Autofahrer in der Region schauen inzwischen über die Grenze. Sprit in Polen ist spürbar günstiger, weil dort nicht so viele Steuern erhoben werden. Wer kann, fährt also mal eben rüber über die Grenze. RBB-Reporterin Jasmin Schomber hat sich das mal am polnischen Grenzübergang in Forst genauer angeschaut.
Ein Auto nach dem anderen rollt an die Zapfsäule. Es ist ordentlich Betrieb. Der Liter Diesel in Polen kostet aktuell 1,35 Euro, der Liter Super 1,38 Euro. Das lohnt sich.
Weil es bei uns so teuer geworden ist. Bleibt nichts anderes übrig.
Das ist doch ausverschämt, was in Deutschland die Preise sind. Das ist doch nicht vertretbar mehr. Unsere Löhne allgemein oder auch die Renten, die steigen nicht so wie der Preis. Und das Auto wird gebraucht. Jetzt sind es ja fast 30 Cent pro Liter. Und da rechnet sich's.
Ist denkbar, also, dass man das jetzt zukünftig, wenn das so bleibt, der Preis und sich eben noch weiter erhöht, dass man dann hier nach Polen tanken fährt.
Sagt eine junge Frau aus Fetschau. Andere aus Forst oder Cottbus nutzen schon seit Jahren das Angebot auf der polnischen Seite. An der Zapfsäule auch ein junger Mann aus Berlin.
Genau, aber bin diese Woche in Cottbus, daher bietet sich's an. Ich komme nicht explizit aus Berlin, nur zum Tanken.
Und so machen es die meisten.
Wir haben ja noch Friseur. Und kleine Einkäufe, dann lohnt sich's.
Den günstigen Sprit gibt's obendrauf. Seitenwechsel, die Totaltankstelle in Forst. Hier ist es im Vergleich sehr ruhig. Für den Tankstopp halten hauptsächlich Firmen, so wie diese junge Frau.
Das ist ein Dienstwagen und ich darf tatsächlich nicht im Ausland tanken.
Ganz vereinzelt sind es Privatpersonen. Der Tankstellenbetreiber möchte nicht ins Radio, sagt aber im Gespräch, dass dies nichts Neues sei. Das Phänomen Tanktourismus gibt es in der Grenzregion Forst seit über 30 Jahren. Mal mehr, mal weniger. Jedoch würde dieser durch die Berichterstattung in den Medien weiter vorangetrieben.
Billiger tanken in Polen, Jasmin Schomba mit Eindrücken aus dem Grenzgebiet bei Forst. Die Zahl der Flüchtlinge in der Region steigt. Grund ist der Zustrom, der von Belarus ausgelöst wurde, augenscheinlich um Druck gegen EU-Sanktionen zu machen. Die Menschen sind also offenbar zum politischen Faustpfand geworden. Den Zustrom merkt inzwischen auch Berlin. Es werden mehr Unterkünfte benötigt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann über die Situation.
Angesichts steigender Flüchtlingszahlen ertüchtigt das Land laut Innensenator Andreas Geisel derzeit Tempo-Homes am Columbia-Damm.
Da geht es um die Wiederherstellung einer Wasserabwasserleitung, die jetzt in den nächsten Tagen freigegeben werden kann.
Damit soll es Geisel zufolge möglich werden, im Dezember dort 280 zusätzliche Unterkunftsplätze zur Verfügung zu stellen. In den darauffolgenden Wochen könne man das auf etwa 600 Plätze steigern. Gleichzeitig sollen modulare Flüchtlingsunterkünfte fertiggestellt werden, die sich im Bau befinden. Insgesamt werden innerhalb eines Monats laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 5 Unterkünfte mit zusammen 1200 Plätzen eröffnet bzw. wieder aktiviert. Auch Hotel- und Hostelzimmer könnten laut Innensenator Geisel als Unterkünfte angemietet werden. Es gehe darum, Reserven zu mobilisieren als Vorsorge.
Wir tun das jetzt, damit wir nicht, wie es 2015/16 der Fall war, Sporthallen oder Ähnliches in Anspruch nehmen müssen.
Man wisse nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Der Senat wolle aber, indem er jetzt handle, vermeiden, überrascht zu werden wie 2015/2016. Wenn Berlin nichts unternehmen würde, wäre schon Ende des Jahres ein Defizit an Unterbringungsplätzen zu erwarten. Besonders gefährdeten Menschen soll mit einem Landesprogramm Zuflucht geboten werden. Es soll aus Syrien Geflüchteten zugutekommen, die sich derzeit im Libanon aufhalten, aber dort nicht sicher sind. Unter anderem geht es um Frauen, die von häuslicher Gewalt bedroht sind oder traumatisierte Menschen. Eine akut gefährdete Person sei bereits nach Berlin ausgeflogen worden, so Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Weitere Menschen sollen in den nächsten Wochen folgen.
Kirsten Buchmann informierte. Drogenhandel im Grenzgebiet, das gibt's im östlichen Brandenburg leider relativ häufig. 4 mutmaßliche Drogenhändler müssen sich nun vor dem Landgericht Frankfurt-Oder verantworten. Sie sollen haufenweise Marihuana und andere Drogen verkauft haben. RBB-Reporter Michael Lietz war im Gerichtssaal dabei.
Hunderte Kilo Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamine sollen die 4 Angeklagten in nicht einmal einem Jahr gekauft und weiter veräußert haben. Der Wert der heißen Ware liegt bei weit über 1 Million Euro, sagt der Ankläger Staatsanwalt Stefan Gouffier.
Dieser Drogenhandel hat stattgefunden, dass Marihuana wahrscheinlich aus Nordafrika über Spanien mittels LKWs eingeführt wurde und dann nach Frankfurt geliefert wurde. Und die Angeklagten haben das hier in Frankfurt, teilweise auch in Fürstenwalde, übernommen und dann weiter veräußert. Zumindest ist das der Vorwurf.
Unter den Angeklagten sind ein Autohausbesitzer aus Fürstenwalde und 3 Frankfurter, darunter ein Pensionsbetreiber und ein selbsternannter Rapper, der in seinen Songs schon mal mit seinen Taten prahlte.
Ein Mord, Dealer kommt, keiner bam, wieder Block, wieder.
Um ihre Geschäfte zu vereinbaren, sollen die 4 Angeklagten sogenannte Krypto-Handys benutzt haben, angeblich abhörsicher. Das Encro-Chat-Netz wurde allerdings von holländischen und französischen Ermittlern geknackt. Das Ergebnis war eine wahre Fundgrube. Weil sie sich sicher fühlten, wurden zwar Tarnnamen benutzt, dennoch wurde sehr offen kommuniziert. Und weil sich zurückverfolgen ließ, bei welchem Funkmast die Handys eingeloggt waren, konnten die Daten den jetzt Angeklagten zugeordnet werden, sagt Staatsanwalt Stefan Gouffier.
Die niederländischen und französischen Behörden haben das geknackt, indem sie einen Server gefunden haben bei Lille und haben diesen Server dann ausgeleitet und dann diese Textnachrichten verschriftet bzw. das Verschriften möglich gemacht.
Die Verteidigung versuchte zum Prozessauftakt die Verwertung der EncroChat-Daten als Beweismittel zu untersagen, bislang ohne Erfolg. Das Gericht lehnte entsprechende Anträge ab. Ende Dezember sollen die Urteile gesprochen werden.
Aus dem Landgericht Frankfurt-Oder berichtete Michael Lietz. Der Bahnhof Erkner gehört zu den meistfrequentierten Pendlerstationen in Brandenburg. Tausende steigen hier jeden Tag in Bus, Regionalexpress oder S-Bahn. Und das wird noch zunehmen, denn Tesla in Grünheide ist nicht weit entfernt. Die künftigen Mitarbeiter dort werden auch in Erkner umsteigen. Und dazu gehören auch Menschen in Rollstühlen. Für sie gibt es bisher nur einen einzigen Fahrstuhl, der allerdings häufiger außer Betrieb ist. Die Situation soll nun deutlich verbessert werden durch einen barrierefreien Zugang. Nicht die einzige Neuerung, wie RBB-Reporter Michael Nowak erfuhr.
Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann brachte einen Fördermittelbescheid nach Erkner.
Die Bahnhöfe sollen eben auch für Menschen, die eingeschränkt sind, gut erreichbar sein. Und das ist hier Gott sei Dank mit in dem Projekt umfasst.
Eine Zusage über gut 730.000 Euro übergab der Verkehrsminister an Erkners Bürgermeister Hendrik Pilz. Dafür sollen neben dem Zugang auch noch 240 überdachte Fahrradstellplätze sowie abschließbare Radboxen direkt am Halt des Regionalexpresszugs Richtung Berlin entstehen. Denn der Bahnhof Erkner könnte wegen des nur wenige Kilometer entfernten Tesla-Werks künftig noch deutlich stärker frequentiert werden. Bürgermeister Pilz sieht die Investition aber sowieso als sinnvoll an.
Erkner ist schon eine Fahrradstadt, kann man schon so sagen. Und ich glaube, hier geht es uns nicht um Tesla, hier geht es um jeden Mensch, der hier in der Region wohnt.
Der barrierefreie Zugang und die Fahrradstellplätze, sie sind Puzzleteile, um Erkners immense Verkehrsprobleme wenigstens etwas abzumildern. Bis sie den neuen Zugang und die Stellplätze nutzen können, müssen sich die Pendler allerdings gedulden. Erst im Frühsommer 2023 soll alles fertig sein.
Der Bahnhof Erkner wird also endlich barrierefrei, Michael Nowak informierte. Und noch ein kleiner Ausflugstipp, den man auch mit der Bahn machen kann. In den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn ist jetzt ein ganz besonderer Themengarten eröffnet worden. Ein jüdischer Garten. RBB-Reporter Matthias Bartsch hat sich ihn angeschaut.
Sicherheitshalber wurde ein riesiger Pavillon für die rund 100 Gäste aufgebaut. Aber während der Eröffnungsfeier blieb es trocken und die Wolken im Kontrast zu den bunt gefärbten Bäumen passten sehr gut zum schlicht gehaltenen jüdischen Garten. Eingebettet in ein Netz aus grauen Kieselsteinwegen finden sich unterschiedliche Pflanzen, Bäume und Blumen. Alle haben einen jüdischen Bezug. Der jüdische Garten knüpft an das Naturverständnis im Judentum an. Es geht darum, dass Juden oft auf einer sehr kleinen Fläche pflanzen mussten. So viele Pflanzen, Kräuter und Gemüsesorten auch vorkommen. Neben Tomaten, Weinreben, Kartoffeln finden sich Thymian, Minze oder Dill. Der Garten wirkt dennoch sehr übersichtlich. In wenigen Minuten kann man ihn durchqueren. Zum Konzept gehören auch Pflanzen und Bäume, die in der Bibel oder der jüdischen Literatur eine Rolle spielen, wie der Mandelbaum aus Else Lasker Schülers »Es kommt der Abend«. Frank Sardina, Projektleiter des jüdischen Gartens.
Dazu gibt es allerdings auch Pflanzen hier drin, die ganz klassisch mit dem Judentum in Verbindung stehen. Die Pflanzen, die zu Festen und Feiertagen zum Beispiel zeremonielle Verwendung finden, finden Sie hier, also was auf den Sederteller gehört, Petersilie, Salat zum Beispiel zu Pessach oder auch zum Laubhüttenfest zu Sukkot ist ein Weidenzweig immer in dem Feststrauß drin, der dort verwendet wird. Das finden Sie ja auch. Also Sie haben verschiedene Ebenen der Zugänglichkeit zu den Pflanzen.
Zwei modern gehaltene Pavillons aus Beton sollen gleichzeitig zum Ausruhen einladen und auch den Austausch mit anderen Besuchern ermöglichen. Der jüdische Garten in den Gärten der Welt ist ab sofort erlebbar, täglich ab 9 Uhr bis Sonnenuntergang. Und am kommenden Sonntag gibt es zwei kostenlose Führungen, in denen nicht nur die Pflanzen näher erklärt werden, sondern auch die Verbindung zur jüdischen Literatur und zu jüdischen Festen und Traditionen.
Der neue jüdische Garten in den Gärten der Welt, unser Reporter Matthias Bartsch empfiehlt, hinfahren.
Inforadio Podcast.